Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ich muss erstmal Luft holen, sagen wir, wenn wir eine kleine Auszeit brauchen. Und wenn wir eine schwierige Situation überstanden haben, dann können wir aufatmen. Der Atem spiegelt unsere Verfassung, wenn wir gestresst sind und nur flach atmen. Und zugleich ist er ein machtvolles Instrument, um neue Energie zu wecken und auch richtig zu entspannen. Und angesichts unserer stressigen Zeiten tut uns allen Aufatmen gut. Und der Frühling gerade hilft uns dabei. Unser Sonntagsthema in Himmel und Erde heute: Aufatmen, unser Atem als Quelle der Kraft. Am vergangenen Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Seit vielen Jahren sehr populär ist die evangelische Fastenaktion 7 Wochen ohne. An ihr beteiligen sich fast 2 Millionen Menschen, vor allem mit Hilfe eines Fastenkalenders, der viele Anregungen enthält. In diesem Jahr zu dem Fastenthema Luft holen, 7 Wochen ohne Panik. Der hannoversche evangelische Landesbischof Ralf Meister ist Botschafter dieser Aktion und jetzt mit mir verbunden. Herr Bischof Meister, was war denn der Hintergrund für die Auswahl gerade dieses Mottos?
Ja, das ist tatsächlich so, dass diese Mottos immer schon 12 Monate vorher ausgesucht werden. Aber auch da war schon die Situation, dass man in dem kleinen Kreis, der zusammensaß, darüber nachdachte, welche Ungeduld, welche Hektik, welche Beschleunigung in unserem Leben ist, sodass eigentlich kaum noch Zeit bleibt für Unterbrechung, in denen Mann und Frau sich dann wirklich auf etwas anderes konzentrieren kann, auch bei sich selbst nachfragen kann, wie kann ich eigentlich entschleunigen, wie kann ich zumindest punktuell zur Ruhe kommen.
Mhm. Also Ausstieg aus der Stresssituation unseres Lebens. Das heißt ja, Ihr Motto heißt ja Luft holen, 7 Wochen ohne Panik. Wie kann diese Fastenaktion dazu konkret beitragen?
Na, diese Fastenaktion hat ja so eine schöne Wochenthemen. Und die wollen eigentlich das aufnehmen, was ursprünglich Fastenzeit ja meint. Nämlich eine Unterbrechung, und zwar nicht nur kurzfristig für wenige Sekunden, sondern eine Unterbrechung, die mehrere Wochen dauert. Und dazu gibt es dann solche Modelle, dass man sagt, gut, in der ersten Woche mach das Fenster auf, lass Frische herein. Also man nimmt ganz konkrete Anlässe, wo Menschen praktisch sagen, wo hilft mir eigentlich ein Moment der Unterbrechung, dass ich etwas anders mache, als ich es sonst am Tag mache. Und diese Unterbrechung zieht sich dann Woche für Woche, ja genau genommen sogar Tag für Tag durch diese Zeit der Passion. Und wir glauben schon daran, und das sind auch viele, viele Resonanzen, die wir bekommen, dass wenn Menschen diesen Prozess, diesen Wochen folgen, dass sie das auch spüren, dass sie einen neuen Blick bekommen, dass sie vielleicht manchmal sogar eine andere Haltung auch einnehmen.
Mhm. Herr Bischof Meister, früher war die Fastenzeit ja tatsächlich öfters eher mit dem konkreten Fasten verbunden. Jetzt bietet die Fastenaktion der evangelischen Kirche ja eher Lebenshilfe, Unterbrechenshilfe. Wie passt das zur Fastenzeit?
Na, ich glaube, es passt 1:1, weil Fasten heißt ja ein bewusster Verzicht, wenn man zum Beispiel auf bestimmte Lebensmittel, auf bestimmte Ernährungsgewohnheiten damals verzichtete. Also dem Körper und damit aber auch dem Raum der Seele eine andere Dimension gab, nämlich mit weniger auszukommen. Und das verändert das Leben. Und was die tatsächlich Botschaften, die wir heraustragen in jedem Jahr sind, sind ja auch tatsächlich ein weniger in einer bestimmten Phase. Also wenn man diesen Moment wieder nimmt, 7 Wochen ohne Panik, Luft holen, dann heißt es erst einmal raus aus der Eile, weniger Hektik, weniger Stress, weniger Kurzatmigkeit. Das bedeutet natürlich auch ganz nüchtern ein Verzicht auf eine Haltung, die uns so eingeschrieben ist, dass wir sie gar nicht mehr merken, wie schnell wir sind, wie ununterbrochen wir denken, arbeiten. Und das nimmt den Kern, glaube ich, auf dessen, was Fasten ist. Also auf etwas bewusst zu verzichten, und wir merken, wie schwierig das ist.
Herr Bischof Meister, in der Bibel wird auf den ersten Seiten berichtet, wie Gott den Adam aus Erde formte und ihm dann seinen Odem, seinen Atem einblies. Ist der Atem, den wir Menschen alle teilen, für Sie als Theologen etwas Göttliches?
Absolut. Also ich glaube, es ist sozusagen das schönste Bild auch für das Hineinkommen Gottes in unser Leben, und zwar von Anfang an, vom ersten Atemzug an. Also ich erinnere das noch bei der Geburt unserer Kinder, das ist ja der erste Augenblick, wo man dann wartet darauf, dass sie anfangen zu schreien. Also dass sie sich mühen, Luft, selbst Luft zu holen. Und das hat schon für mich eine ganz hohe spirituelle, geistliche Dimension. Das ist ja auch das Wunderbare, dass das sozusagen nicht nur etwas Individuelles ist, sondern dass das jeden Menschen ergreift, der zur Welt kommt. Und er kommt zur Welt. Bei all dem, was wir technisch machen können, was wir auch als Menschen dazu natürlich beitragen, ist das schon eine göttliche Intervention, ein Augenblick der Gegenwart Gottes in der Geburt, im Werden jedes Menschen.
Im Grunde wird dir ja auf den ersten Seiten der Bibel so etwas wie eine Mund-zu-Mund-Beatmung Gottes mit dem Menschen beschrieben, aber nicht dem Menschen allein vorbehalten bleibt dieser Atem, denn die Tiere atmen ja auch. Haben die den gleichen göttlichen Atem?
Ich glaube schon. Ich weiß, dass es nicht ganz unumstritten ist, aber für mich gehört das schon sehr, sehr eng zusammen. Denn wir haben ja viele Stellen in der Bibel, in der dezidiert auf das Zusammendenken von Mensch und Tier eingegangen wird. Deutlich schon so, dass man fast sagen könnte, auch in der Bibel ist eigentlich von der Würde des Tieres gesprochen. Das wird nicht entfaltet und es gibt auch ein besonderes Verhältnis vom Menschen zu Tier. Aber das deckt sich, finde ich, für mich auch weitgehend mit dem, was wir ja inzwischen längst auch wissenschaftlich erforscht haben, dass dieses verdinglicht-mechanische Bild auf Tiere nicht stimmt. Wir wissen, dass sie Angst empfinden, dass sie Mitleid haben, dass sie Formen der Trauer kennen. Da, glaube ich, ist Gott schon in unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, genauso gegenwärtig wie in uns. Und das hat für mich übrigens auch Konsequenzen. Also solange wir als Menschen unser Verhältnis zur Tierwelt nicht verändern, bleiben wir ewig weit vom Schalom Gottes entfernt.
Die Bibel spricht, Herr Bischof Meister, an vielen Stellen vom Geist Gottes, der wirkt. Und das hebräische Wort für diesen Geist Gottes kann auch mit Atem Gottes übersetzt werden. Das heißt nach dieser Vorstellung im Grunde, Gott beatmet die Welt eigentlich immer noch?
Ja, ich finde das ein tolles Bild. Also dieses Wort im Hebräischen, was ja Ruach heißt, hat sozusagen auch in der Aussprache schon etwas von Wind. Ich meine, man kann an vielen Punkten, finde ich, auch in der Wahrnehmung der Natur Gott erleben. Für mich selbst als Norddeutscher gehört unbedingt dazu auch der Sturm und der Windsturm, so, wo man ihn spürt am Körper, wo er ihn umgreift, wo man merkt, dass er seine Macht hat und dass er in einer besonderen Weise uns auch selbst an das Leben erinnert. Und es ist für mich fast wie eine Vergegenwärtigung Gottes im Wind, in diesem Atem Gottes, der uns umströmt jeden Tag.
Theologisch-spirituelle Gedanken rund um den Atem waren das von Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers und Botschafter der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne. In diesem Jahr hat sie ja den Titel Luft holen, 7 Wochen ohne Panik. Herzlichen Dank und Ihnen eine gute Fastenzeit auch.
Gerne, Ihnen auch. Alles Gute.
Aufatmen rund um diese Kraftquelle des Lebens geht es heute bei unserem kleinen Sonntagsthema in Himmel und Erde. Und unsere Natur hat einen geheimnisvollen Mechanismus erfunden, mit dessen Hilfe wir Menschen zwischendurch immer mal wieder ein kleines, wohltuendes Aufatmen produzieren können, ohne dass wir uns dessen eigentlich bewusst sind oft. Die Rede ist vom Seufzen. Es ist Zeit, mal ein kleines Lob des Seufzers zu unternehmen.
Jugend hat viel Herrlichkeit, Alter seufzen viel und Leid. So heißt es schon im Mittelalterroman Parzival. Einen schlechten Ruf hat das Seufzen immer noch. Es klingt nach Aufgeben, nach schlecht verstecktem Groll oder Langeweile. Dabei hat das Seufzen viele Gesichter. Da ist das erleichterte Aufseufzen, der sehnsüchtige Stoßseufzer und nicht nur enttäuschte Seufzen auf, auch frisch Verliebte, Genießer genauso wie Überforderte. Warum wir seufzen? Diese Frage hat sich der Psychologe Karl Helvor Teigen gestellt. Seine These? Seufzen hilft uns, zum Beispiel Enttäuschungen zu verarbeiten, wenn ein lang gehegter Traum platzt oder wir gerade das Portemonnaie verloren haben. Dann ist es dieser Moment von Trauer und Sammlung zugleich. Der Seufzer hilft, die neue Wirklichkeit zu akzeptieren, dass wir jetzt erstmal ohne Ausweis und Geldkarte auskommen müssen, zum Beispiel. Das Seufzen, sagt Teigen, schafft eine Pause, ein Durchatmen, damit es weitergeht. Das klingt fast schon produktiv und passt so gar nicht ins Jammerlappen-Image, das dem Seufzen anhängt. Für ein Lob des Seufzens gibt es noch einen zweiten Grund. Ob wir das merken oder nicht, alle 5 Minuten seufzen wir ganz automatisch. Schon als Babys seufzen wir. Und selbst Mäuse und Ratten japsen ab und an nach Luft. Seufzen ist nämlich nicht nur nützlich, es ist überlebenswichtig. Neurowissenschaftler aus Stanford und von der Universität von Kalifornien haben herausgefunden, hinter den Seufzern stecken 2 winzige Neuronennetze, die im Stammhirn liegen. Einer steuert normale Atmer, ein anderer die Seufzer. Und der Seufzerknopf ist ein echter Lebensretter. Denn die Lunge richtig durchlüften, das kann nur tiefes Seufzen, weil es doppelt so viel frische Luft reinlässt und Sauerstoff auch in Bereiche gelangt, die sonst unterversorgt bleiben. Höchste Zeit also, dem verkannten Seufzer ein Denkmal zu setzen. Vielleicht eine Seufzerbrücke über den Main?
Ein kleines Lob des Seufzers von Lino Wimmer. Luft holen, 7 Wochen ohne Panik, so heißt die evangelische Fastenaktion 2025. Und jetzt spreche ich mit einem Mann, der ein anerkannter Atemexperte und Atemcoach ist, der aber etwas tut, wobei er auf keinen Fall Luft holen darf bzw. es auch gar nicht kann unter Wasser. Denn er ist Apnoe-Taucher, das heißt, er taucht ohne Hilfsmittel, also nur mit Luft anhalten. Ein Sport, der bei mir schon in der Vorstellung nur Panik auslöst. Die Rede ist von Timo Niesner. Herr Niesner, was sind denn so Ihre Limits bei diesem Apnoe-Tauchen? Wie lange können Sie ohne Luft holen unter Wasser bleiben und wie tief gehen Sie?
Also grundlegend sage ich nicht mein absolutes Maximum. Das ist immer sehr, sehr persönlich. Mhm. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, was Sie machen können. Oder was eigentlich auch die meisten Menschen draußen machen können. 3 bis 4 Minuten Luft anhalten und rein physiologisch gesehen sind 30 bis 50 Meter eigentlich kein Problem, in die Tiefe zu tauchen.
Also für jedermann, für mich und Sie und unsere Hörerinnen und Hörer.
Auf Grundlage Ihrer physiologischen Prädisposition und Ihrem Fitnesslevel würde ich sagen, ja, bis zu 60 Jahren kann man da relativ gut darauf zurückgreifen, wenn man jetzt natürlich keine Vorerkrankungen beispielsweise der Lunge hat oder andere kardiovaskuläre Probleme.
Herr Niesner, welche Rolle spielt der Atem beim Apnoe-Tauchen? Spielt er überhaupt eine Rolle?
Ja, also
wahrscheinlich vorher und nachher, oder?
Ja, genau, das haben Sie eigentlich schon schön zusammengefasst. Es geht weniger um das Tauchen selbst, weil da atmen wir ja nicht im Idealfall, sondern wir halten nur, also ich zeige gerade Anführungszeichen die Luft an, weil das ist ja so ein bisschen die Königsklasse dabei. Aber wenn ich eine längere Zeit nicht atmen möchte und vor allem das auch genießen möchte, dann kommt es sehr darauf an, wie ich mich darauf vorbereite. Und zwar sowohl körperlich als auch mental.
Und worauf kommt es an? Also wie machen Sie es?
In Kürze gesagt heißt, ich versuche vom Kopf her hellwach zu bleiben und meinen Körper schlafen zu legen.
Ach.
Oder wie es eine Kundin von mir letztens gesagt hat, wie eine Katze. Ja, die macht ein Mittagsschläfchen, aber ist irgendwie dann doch wach und dreht die Ohren und weiß eigentlich, was um sie herum passiert. Aber der Körper ist eigentlich in einem Ruhemodus, da wollen wir hin.
Und das schafft man mit dem richtigen vorbereitenden Atmen?
Die physiologische Komponente, ja, wäre die Atmung, aber es ist immer in der Verbindung zwischen mentalem Zustand und der Atmung. Weil wenn ich vom Kopf her klar bin und loslassen kann, dann folgt mein Körper auch in diesen Ruhemodus hinein. Mhm. Und wenn ich mir jetzt nur die Atmung dazu anschaue, dann geht es primär darum, die Atemtiefe zu vergrößern, das heißt mehr und tiefer ein- und ausatmen zu können. Und dafür aber auch die Atemfrequenz, das heißt wie häufig ich pro Minute ein- und ausatme, zu verringern. Und das führt wiederum zu einer Deaktivierung unseres Nervensystems, fährt den Puls runter, den Blutdruck runter und schafft auch eine gute Blutversorgung unseres Gehirns.
Das, was Sie da mit Ihrem Körper machen, bevor Sie ins Wasser gehen, also den Körper sozusagen schlafen legen, ist das auch etwas, das sich für Entspannung grundsätzlich eignet oder aber sagen wir sogar für das Schlafenlegen dann abends bei uns, bei
Normalis? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, das Training selbst dorthin, denn das benötigt eine deutliche Reduktion der Atemfrequenz bis hin zu langen Luftanhaltephasen. Und das kann natürlich auch mentalen Stress auslösen. Das wäre jetzt nicht ideal, das vorm Schlafengehen zu machen. Aber grundlegend kann man von so einem goldenen Schnitt unserer Atemfrequenz rechnen und reden. Das sind so ungefähr 5,5 Atemzüge pro Minute. Und wenn man es schafft, auf diese 5 bis 6 Atemzüge pro Minute zu kommen und dann auf sein Gefühl hört und sukzessive den Fokus auf die Ausatmung legt, das bedeutet eine längere Ausatmung als Einatmung, dann ist es sogar möglich, über diesen Fokus der Atmung in eine Schlafphase hineinzugleiten und selbst dabei sogar nochmal die Atemfrequenz zu reduzieren auf vielleicht 3 bis 4 Atemzüge pro Minute.
Timo Niesner, in Ihrer Atemschule, in Kursen, in Coachings und auch in einem YouTube-Kanal lehren Sie die Menschen das richtige Atmen. Das heißt, Ihr Ziel ist es eigentlich, wie Sie formulieren, das natürliche Atmen zu lehren.
Ja.
Wenn es natürlich ist, warum müssen wir es denn dann lernen?
Erstmal, ich finde es super schön, dass Sie das gerade den Spagat geschafft haben. Die meisten reden über richtig und falsch. Das gibt es nicht. Es geht ums Natürliche. Das Problem ist, das natürliche Atmen verändert sich relativ schnell und tiefgreifend im Alter von 5 bis 6 Jahren, wo wir eigentlich kippen in diese Vorschulphase, Schulphase, dieses nicht sich bewegen dürfen, sich hinsetzen, Konzentration auf den Punkt. Und das bringt viele Körper in diesen Stressmodus hinein. Bringt uns an diesen Punkt, dass wir eben sehr brustlastig atmen und somit ganz leicht und subtil immer mehr die Bauchmuskulatur anspannen. Das heißt, eine primäre Aktivierung unseres Sympathikus, also ein Teil unseres Nervensystems, der dafür zuständig ist, auf Stress oder Angst beziehungsweise auch auf einen Kampf zu reagieren. Und es ist eben auf mentaler Ebene eine Herausforderung, selbst in diesem Alter schon anzufangen, die Kinder dabei zu unterstützen, in entspannte und Ruhephasen für sich reinzukommen. Mhm. Sich eigentlich nicht, man kann sagen, nicht stressen zu lassen. Und ab diesem Punkt ist es so, dass es nicht so extrem, aber je älter wir werden, desto mehr fangen wir an, das für uns zu übernehmen. Und ja, dann ist es natürlich immer schwieriger, zurückzukommen zu dieser natürlichen Atmung.
Das heißt also, wir sind alle kulturell durch unseren Stress so ein bisschen Atemschüler eigentlich. Also müssten das richtig lernen.
Ja. Also oft kriege ich genau das entgegengesetzte Feedback. Ich atme doch schon seit 45 Jahren. Ja, es kann ja nicht so falsch sein. Es ist auch gar nicht falsch. Unser Körper kompensiert nur extrem viel. Die meisten Menschen atmen flach, wie Sie auch schon gesagt haben, aber auch viel zu schnell, also viel zu oft pro Minute. Und das hat ganz, ganz viele negative Auswirkungen, nicht nur auf unseren pH-Wert im Blut, sondern auch um die Sauerstoffversorgung unseres Gehirns beispielsweise. Das Resultat können Stresssituationen sein, niedrige Resilienz, weniger Blutversorgung in Extremitäten, kalte Hände, kalte Füße. Also es ist sehr, sehr breit gefächert.
Und damit wäre auch schon angedeutet, was das denn eigentlich ist, dieses natürliche Atmen. Also vor allen Dingen das tiefere, das ruhigere Atmen.
Also ich sage mal gerne Bauchhorizontalatmung. Da können die meisten ein bisschen was davon anfangen. Das heißt, Brust und Schulter bleibt eigentlich auf Urlaub. Das heißt, die bewegen sich primär nicht. Also wenn Sie jetzt mich sehen würden, würden Sie sehen, dass ich meinen Brustkorb nicht hebt und auch meine Schultern sich nicht heben. Das heißt, ich atme eigentlich primär im Bauchbereich. Das heißt, im untersten Bereich meiner schwebenden Rippen. Die bewegen sich primär. Und da haben wir am meisten Volumen. Jetzt ist es aber so, wenn Sie beispielsweise ganz leicht nur anfangen, Ihre Bauchmuskulatur anzuspannen, dann kommen Sie in diesen Bereich nicht mehr hinein und atmen automatisch eher in die Brust hinein, nutzen vielleicht nur 30 bis maximal 40% Ihres Lungenvolumens und kommen damit automatisch an den Punkt, dass Sie schneller und mehr atmen müssen, um genau diesen Gasaustausch zu schaffen.
Sie sprechen so im Kontext Ihrer Coachings dann auch vom Atmen als einer Möglichkeit, innere Kraft zu entfalten. Also da sind wir jetzt nicht auf der Seite der Entspannung, sondern eher der Aktivierung. Ist das auch etwas, was wir, ich sag mal, Normalos, die jetzt nicht eine ganze Woche Coaching bei Ihnen buchen, uns nochmal vor Augen führen können, worum es da geht?
Ja, ist eigentlich relativ simpel. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben im Alltag relativ viel Stress, relativ viel Druck, relativ viele Einflüsse. Und dann ist es für viele Leute ganz, ganz schwer runterzufahren. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sage, setzen Sie sich mal hin, machen Sie mal die Augen zu, ich mache mit Ihnen 5 Minuten Atemsession. Dann kann es schon sein, dass ein innerer Widerstand hochkommt. Und durch hochfrequente Atemsessions, ganz aktiv aktivierende Atemübungen, ist es so, dass ein Teil unseres Gehirns eigentlich so ein bisschen ausgestellt werden kann, und zwar der Bereich, der bewertet und der mit uns redet, kann man sagen. Und durch diese Deaktivierung dieses Bereichs und einer sehr hohen Aktivierung meines Körpers komme ich eigentlich an einen Punkt, dass ich nicht mehr viel denke. Und von dem Punkt aus ist es viel einfacher, wieder in eine sehr tiefe Entspannungsphase zu gleiten.
Angenommen, wir haben jetzt irgendeinen stressigen Termin vor uns oder vielleicht auch, wenn wir nach einem richtig anstrengenden, stressigen Tag nach Hause kommen. Was empfiehlt denn da der Atemcoach Timo Niesner uns als eine kleine Übung, um wieder runterzukommen?
Bevor ich anfange mit der Atmung, erstmal mein parasympathisches Nervensystem zu aktivieren. Das bedeutet, einfach ein bisschen Wasser ins Gesicht zu spritzen zum Beispiel. Bringt automatisch unsere Herzfrequenz ein bisschen runter. Dann kommen wir noch an den Punkt, dass wir versuchen, im Verhältnis von 1 zu 2 zu atmen. Das bedeutet zum Beispiel über 1-2 Schritte ein und über 2 Schritte aus. Somit eine Verlängerung meiner Ausatmung. Und das bringt mich wieder an den Punkt, dass ich da wirklich innerhalb von ein paar Atemzügen, 5 bis maximal 10, wenn ich es wirklich gut machen möchte, gerne ein paar Minuten, merke ich sofort, wie mein Körper runterfährt und wie ich auch innerlich sehr viel ruhiger werde.
Die faszinierende Welt unseres Atems. Timo Niesner erschließt das als Coach für richtiges Atmen, als Bestsellerautor und als Mentaltrainer. Haben Sie vielen Dank dafür, für dieses Gespräch. Das Luftholen, das Aufatmen und der Atem, das ist unser Thema an diesem Sonntag hier bei Himmel und Erde. Normalerweise verstehen wir Menschen uns ja als Individuen, aber wir sind über den Atem doch eben sehr miteinander verbunden und auch vielleicht mehr, als wir gedacht haben. Das hat uns ja Corona gelehrt, als wir Masken trugen und auf Abstand lebten. Der Beginn der Corona-Krise jährt sich dieser Tage zum fünften Mal. Der Theologe und Publizist Ludger Ferst gehört zu den Menschen, die Corona überlebt haben, aber auf der Intensivstation beatmet werden mussten, dem Tode in der Krankheit doch auch sehr nahe gekommen sind. Herr Ferst, was kommt Ihnen denn zuerst in den Sinn, wenn Sie an diese Tage und Wochen Ihrer Atemnot denken?
Ich habe sofort meine Atemmaske vor Augen. Diese viel zu eng sitzende Sauerstoffmaske, die stramm gezogenen Gurte am Kopf. Und zu allem Überfluss hatte ich damals auch noch eine Frühjahrsallergie mit Hustenattacken. Und unter der Maske war überhaupt kein Spielraum zum Husten, zum Abhusten. Es war, als würde mir der Schädel platzen. Man musste das Sauerstoffgerät ja 10, 12 Stunden am Tag tragen, damit da überhaupt irgendein Effekt zu verzeichnen war. Und das war halt eine Qual. Und das Niederschmetternde, das war, die Ergebnisse, die Blutgaswerte wurden einfach nicht besser. All diese Bilder sind direkt wieder da.
Hm. Ihre Frau durfte damals ja nicht in ihre Nähe, Herr Ferst, nicht ins Krankenhaus. Wir erinnern uns, hat sie trotzdem versucht, sie zu unterstützen?
Ja, die Intensivstation war ja im Grunde eine Sperrzone. Das einzige Medium zur Außenwelt war das Handy. Es gab halt zwischendurch dann eben diese Verbindung zu meiner Frau. Man muss sich das so vorstellen, die Blutgaswerte gingen immer mehr in den Keller und ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte. Und das hat meine Frau irgendwie gespürt, diese Not, dass ich erschöpft und niedergeschlagen war. Und als ich immer weniger kämpfen konnte, da hat sie für mich gekämpft, als ob sie mitgeatmet hätte. Und dann hat sie mir erzählt, du, der und der und die, die denken an dich. Familie, ne? Freunde, Kollegen und alle, die sich halt in Anrufen oder über SMS oder WhatsApp nach meinem Gesundheitszustand erkundigt haben, die haben dann mehr und mehr so eine Art Unterstützergruppe gebildet. Sowas wie eine konspirative Gemeinde, könnte man sagen, nach dem Motto, atmet für Ludger.
Mhm. Hatte das einen Effekt auf Sie? Hat sie das erreicht?
Ja, und wie? Im Nachhinein fragst du dich, was ist da eigentlich passiert? Was war das? Dass da so eine Ermutigung aus der Ferne, ein Rückenwind spürbar werden konnte, der mir den Willen, diesen unbedingten Willen zum Selberatmen, ja, wiedergegeben hat.
Mhm.
Und vielleicht ist das, wenn man so will, die nachhaltigste Erfahrung aus meinem Kampf gegen das Virus. Du bist, wenn es ums Ganze geht, nicht allein. Und wenn dir die Luft ausgeht, dann wirst du von anderen ins Leben ja zurückgeatmet. Ne? Also im besten Sinne des Wortes inspiriert.
Wie ist das jetzt 5 Jahre danach, Herr Ferst? Atmen Sie heute anders? Leben Sie anders?
Ich bin dankbarer geworden für mein Leben, für die Menschen um mich herum. Ich genieße intensiver als früher. Und aus der Erfahrung, wie gefährdet und verletzlich das Leben ist, habe ich sowas wie eine neue Wachheit gewonnen für Natur, für das Schöne, aber auch für das Kleine und Unscheinbare. Also einen tieferen Blick, könnte man sagen, für die kleinen Geschehnisse des Alltags. Das hat sich schon geändert.
Erfahrungen und Folgen einer lebensbedrohlichen Krise durch Corona. Das war Ludger Ferst, Theologe, Seelsorger, Publizist aus Wiesbaden. Vielen Dank, dass Sie diese Erfahrung mit uns geteilt haben.
Gerne.
Das Motto der evangelischen Fastenaktion Luft holen hat uns heute Morgen inspiriert für den kleinen Sonntagsschwerpunkt. Und es gibt ja noch andere Fastenaktionen, zum Beispiel auch das Klimafasten, wo man eben auf klimaschädliche Bewegungsmittel oder auch sonstige Nahrungsmittel verzichtet. Und zum ersten Mal gibt es beim Klimafasten einen kleinen Fastenwettbewerb zwischen Städten. Diese Initiative der Evangelischen Kirche gemeinsam mit den Städten Wiesbaden, Mainz und Darmstadt stellt uns Andrea Bonhagen jetzt vor.
Zum Start gibt es für die prominenten Teilnehmenden eine Quizfrage. Wiesbadens Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger ist die schnellste bei der Antwort.
Um wie viel Grad hat sich die Erde bis 2024 durch den Klimawandel erwärmt?
Richtige Antwort: 1,6 Grad. Es gibt schon über 3500 Teilnehmende. Sie müssen 6,5 Wochen lang immer wieder kleine Aufgaben in einer Handy-App erfüllen. In Wiesbaden ist die Familie Peine beim Klimafasten dabei und darf zum Beispiel 2 Tage lang nichts mit Plastik kaufen. Theo Peine ist 12 und sagt:
Ja, also ich esse nicht so viele Süßigkeiten, deswegen glaube ich, könnte ich das schaffen.
2 Tage vegan essen wird auch eine der Aufgaben sein. Der ältere Bruder Vincent, 13 Jahre, gibt zu:
Also ich esse eigentlich schon sehr gerne Fleisch, aber ich glaube, ich könnte das auf jeden Fall.
2 Tage ohne Handy ist für die Brüder kein Problem. Und für Vater June Florian Peine:
Für mich könnte es schwierig werden, ja, aber... Wenn die Kinder das schaffen, dann schaffe ich das auch.
Doch die Konkurrenz schläft nicht. In Darmstadt macht die 18-jährige Schülerin Marit Rother mit. Sie glaubt, das Thema Klimaschutz ist in der letzten Zeit zu kurz gekommen.
Deswegen glaube ich, dass ein Klimafasten dazu dienen kann, dass eben gesellschaftlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder auf das Thema gelenkt wird.
2 Tage ohne Auto sind für sie kein Problem. Regional, saisonal zu essen könnte schwierig werden, meint sie.
Weil man einfach dann in der Mittagspause oder so sich mal schnell was zu essen holt oder... Wenn man mit Freunden unterwegs ist abends, sich dann schnell mal was kauft noch.
Jeder schafft ein paar Aufgaben, versichert Nicole Nestler von der Evangelischen Kirche in Wiesbaden.
Irgendetwas kochen, Müll wegbringen, sich irgendwo hinbewegen, das muss man ja sowieso im Alltag tun. Und das kann man dann einfach darauf ein bisschen anpassen.
Für die Kirche ist mehr Klimaschutz ein wichtiges Anliegen. Auch für Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, der mit Punkte sammelt.
Der Verzicht aufs Auto ist bei meinem Kalender fast nicht möglich. Aber ich esse wenig Fleisch, ich esse aus regionaler Produktion, ich versuche Gegenstände zu reparieren statt wegzuschmeißen.
Kann Wiesbaden sich für alle Mainzer Fasnachtsscherze revanchieren? Familie Peine sagt:
Auf alle Fälle.
Ich glaube schon. Ja, ich hoffe es.
Zu Ostern wird das Ergebnis feststehen.
Die Fasten-Challenge der Städte Wiesbaden, Mainz und Darmstadt, angeregt durch die Evangelische Kirche. Andrea Bonhagen hat uns das vorgestellt. Mein Name ist Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und wenn Sie dann irgendwie daran beteiligt sind, auch eine schöne Fastenzeit.